Woher kommen eigentlich die zusammengesetzten jüdischen Namen? Wer hat die zusammengesetzt? Das fragte sich der Schriftsteller Thomas Mayer, als er eines Tages den hübschen Namen Rubinstein las. Thomas Mayer ist Sohn einer jüdischen Mutter und eines christlichen Vaters. Mit der Recherche zum Phänomen der zusammengesetzten jüdischen Namen begann im Grunde seine Arbeit zu seinem Bestsellerroman Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Thomas Mayer ist bei uns. Guten Tag, Herr Mayer.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Woher kommen denn die zusammengesetzten jüdischen Namen? Was hat es damit auf sich?
Also einige hat es offenbar schon gegeben, andere sind aber entstanden, als die Juden aus dem Osten in die deutschsprachigen Gebiete zurückeinwanderten auf der Flucht vor den Pogromen, also ins Deutsche Reich und nach Österreich-Ungarn. Und diese Leute hießen beispielsweise Shlomo ben Saul, also Shlomo, Sohn des Saul. Das duldeten die Einwanderungsbehörden nicht. Die sagten, das muss ein deutscher Name sein und es muss ein vererbbarer Name sein. Denn Shlomo ben Saul, sein Sohn, würde ja dann Ben Shlomo heißen. Da wurden dann auch gleich Namen verteilt und oft derogative. Also man sagte dann beispielsweise, du heißt ab heute Scheißloch. Wenn einem das nicht gefiel, konnte man sich gegen eine Gebühr was Eigenes kaufen. Es gibt diesen jüdischen Witz, da wandert ein Paar aus dem Osten ein. Und der Mann kommt zurück von der Behörde und die Frau fragt ihn, ja, nun, wie heißen wir denn? Und er sagt, Schweißloch. Sie sagt, was ist denn das für ein blöder Name? Und er sagt, wenn du wüsstest, was mich dieses Weh gekostet hat. Also man konnte sich da Namen kaufen und ich habe mir überlegt, was ich mir damals in dieser Situation gekauft hätte und fand dann Wolkenbruch wäre eigentlich ein ganz guter jüdischer Name. Ist ja auch zusammengesetzt, hat auch mit der Natur zu tun. So hat das begonnen als Wortspiel.
So heißt dann auch der Held des Romans. Ja, was hat der Held sonst noch mit Ihnen gemeinsam?
Ja, ist ein Anti-Held, der gute Motti Wolkenbruch. Anfangs, als das Buch rausgekommen ist und man mich gefragt hat, was hat denn der Held da mit Ihnen gemeinsam? Und da sagte ich zuerst nichts. Natürlich, auch er ist Jude, auch er lebt in Zürich, aber das war's. Und erst später, anhand verschiedener Reaktionen, ist mir dann aufgegangen, dass da doch ziemlich viel von mir selbst habe einfließen lassen. Nicht bewusst. Es ist mir eingeflossen. Motti ist ein Mensch, der einen klaren Lebensplan hat. Und zwar keinen eigenen, sondern einen, der auf ihn quasi aufgedrückt wird, übergestülpt. Die Tradition und die elterliche Erwartung stellen da Ansprüche an ihn. Und was das Letztere anbetrifft, also auch ich hatte mit Erwartungen zu tun, auch von mir, wurde ein bestimmtes Leben erwartet und wie Motti musste ich mich fragen, passt das zu mir und wenn nein, was denn dann sonst?
Das macht den Roman auch so exemplarisch und deswegen können wir dieses Thema, sich von den Eltern befreien, sich aus der Umarmung der Eltern befreien, das kann jeder nachvollziehen. Sie siedeln das im orthodoxen Umfeld an, im streng orthodoxen Umfeld. Da fällt es natürlich besonders auf. Also diese Spannung, die man erlebt, wenn man erwachsen wird und sich aus dieser strengen, aber auch beschützenden Umarmung befreien muss. Das tut Motti ja. Naja, er tut es nicht aus eigenem Willen, sondern er verliebt sich in Laura. Laura ist eine Schickse, die kommt auch im Titel des Romans vor. Ja, wir kennen den Begriff Schickse. Das ist auch ein schillernder Begriff, oder?
Die Orthodoxie kann man als Strenge entgegennehmen für die Erwartung. Und die Laura, diese Schickse, dieses nicht-jüdische Mädchen, kann man als Verheißung entgegennehmen, die ein anderes Leben einem ermöglicht. Also da geht es dann weniger um die Frau. Und so ist es ja dann auch bei Motti. Es geht nicht so sehr um diese Laura, als um den Weg, den er an ihrer Seite beschreitet. Deine Schickse, es ist ein nicht-jüdisches Mädchen. Also das ist in erster Linie mal ein ganz neutraler, beschreibender Begriff. Aber der wurde und wird ja dann auch ziemlich schnell dann abwertend gebraucht. Es gibt den Begriff auch im Deutschen, da steht die Schickse für eine unordentliche, unzuverlässige Frau, also so wie die Schlampe. Da ging es dann schnell einmal um sexuelle Haltlosigkeit. Also die Schickse ist dann auch im Deutschen wiederum so ein bisschen für ein leichtes Mädchen benutzt worden und heute hat es ganz verschiedene Bedeutungen, da steht es auch für eine Zicke.
Also Ihr Romanheld Motti Wolkenbruch, der ist ja in der orthodoxen Tradition gefangen. Der muss dann mit der Familie brechen, um mit der Schickse zu schlafen, oder das ergibt sich dann auch automatisch. Haben Sie eigentlich Mitleid mit Ihrem Romanhelden?
Ich wollte gerade sagen, es ist umgekehrt. Er schläft mit der Schickse, was den Bruch mit der Familie zur Folge hat. Aber eigentlich hat das alles eine Gleichzeitigkeit. Also er sucht ja auch gewissermaßen den Bruch und schläft deshalb mit der Schickse. Mitleid habe ich mit ihm, nein, das wäre irgendwie aufgesetzt, Mitleid zu haben mit einer eigenen Figur. Aber ich fühle mit ihm, weil ich ihn gut verstehe. Ich verstehe seine Nöte, obwohl ich natürlich bin nicht orthodox aufgewachsen, ich bin noch nicht mal religiös aufgewachsen. Es ist ja eine Mischehe, was meine Eltern da haben, und beide sind aber nicht religiös. Also Religion war kein Thema, aber es ist natürlich so, wenn man als Jude geboren ist, dann ist das ein Thema und bleibt immer eins.
Einmal heißt es in dem Roman, das Judentum ist wie eine Aura, ein unsichtbares und dennoch allgegenwärtiges Licht, an dem wir uns gemeinsam wärmen. Gilt das auch für Sie?
Ja, also das habe ich so geschrieben, weil ich es so empfinde. Das ist nicht etwas, was ich der Figur in den Mund gelegt habe, sondern es ist tatsächlich etwas, das für uns alle gilt. Das ist so. Ich habe auch irgendwann mal von einer Autorin die Formulierung des Bandes gelesen, also quasi diese Schleife, die um uns alle rumführt. Das ist schon so. Man gehört dann zu einem bestimmten Stamm.
Aber geht das denn? Sie sagten gerade, mit Religion habe ich nicht viel am Hut, jüdisch zu sein, ohne religiös zu sein?
Ja, was heißt, geht das denn? Also das ist ja keine Entscheidung im Sinne von, kann man gleichzeitig an einer Steilwand klettern und Joghurt essen? Da müsste man fragen, wie geht denn sowas? Hier ist es ja eher ein Zustand und keine Aktion. Natürlich geht das. Man wird als Sohn einer Jüdin geboren. Das macht einen zum Juden. Und das ist unabhängig von der Frage, wie sehr man nun den religiösen Aspekt dieser Erbschaft handhabt.
Aber wenn ich zum Beispiel als Katholik in einer katholischen Familie geboren bin, dann bin ich auch katholisch, kann aber dann aus der Kirche austreten und dann bin ich nicht mehr katholisch. Sie haben viele Identitäten. Sie sind ja auch Schweizer zum Beispiel, weil Sie in der Schweiz, in Zürich wohnen und dort auch aufgewachsen sind. Ist das trotzdem etwas anderes, wenn ich sage, ich bin katholisch aufgewachsen und Sie sagen, Sie sind jüdisch oder jüdisch aufgewachsen?
Also vorbehältlich begrenzten Wissens meinerseits ist das etwas anderes, weil Sie als Katholik zwar in einem katholischen Haushalt aufwachsen, aber dann doch erst durch die Taufe zum Katholik werden. Erstens und zweitens die Möglichkeit haben, das insofern zu widerrufen, als Sie sagen können, ich trete aus. Beim Juden ist das etwas anderes, der ist ein gebürtlicher Jude. Also wenn die Mama Jude ist, dann ist man auch einer, da gibt es nichts zu taufen. Und zweitens, ich kann nicht austreten. Also wenn ich sagen würde, ich sei kein Jude mehr, dann ist das so absurd, wenn ich sagen würde, diese Frau ist nicht mehr meine Mutter. Dann würde jeder denken, der Mann braucht eine Therapie und nicht ein Schreiben, dass jetzt das tatsächlich aufgehoben sei.
Kann man denn überhaupt auch das Religiöse so abschütteln? Also Sie sind ja mit der Tora aufgewachsen, Sie kennen all diese Geschichten aus der Tora. Kann man das abschütteln?
Ich bin nicht damit aufgewachsen. Meine Mutter hat, glaube ich, erst durch meine Geburt kam die Frage bei ihr auf, inwiefern die Tradition tradiert werden solle, und hat einige Male mich in die Synagoge mitgenommen. Sie hat mir auch angeboten, zu den jüdischen Pfadfindern zu gehen. Sie hat mir auch angeboten, eine Bar Mitzwa zu machen, also dieses Ritual für die Gemeindeaufnahme, wenn man 13 ist. Und das hat mich aber alles wirklich nie interessiert. Ich fand das immer grotesk und ich finde es auch heute noch grotesk. Ich bin durchaus kein nüchterner Mensch. Ich bin sehr überzeugt, dass es nebst unserer sichtbaren Welt noch eine unsichtbare gibt. Aber was Religion daraus macht, das sind ja letztlich eigentlich einfach moralische Kodizes, seltsame Rituale, und das hat mich alles immer total kalt gelassen.
Also die institutionalisierte Religion, während Sie durchaus sagen, ja, der Glauben ist ganz was anderes. Also da ist durchaus etwas, was größer ist als ich. Auch in Ihrem Nachwort zu Ihrem neuen Buch sagen Sie ja, da geht es um eine Ihnen sehr verbundene Buchhändlerin, und Sie sagen ja, vielleicht guckt sie auch von oben zu und sieht, was mit meinem Buch passiert. Also der Glaube ist da schon da.
Ja, jetzt wird es semantisch. Also ich würde da schon unterscheiden zwischen der Glaube, das ist der religiös konnotiert, und das Glauben, also die Offenheit gegenüber alternativen Wahrheiten, wenn man so will. Ich bin überzeugt, es gibt mehr, als wir wissen, viel mehr. Ich bin auch überzeugt, dass vor unserer irdischen Existenz und danach ganz viel geschieht. Ich habe auch schon so viele Zeichen angetroffen auf meinem Weg und ich bin kein nüchterner Mensch, also ich bin ein realistischer Mensch, aber wenn ich etwas als göttlich wahrnehme, dann verweigere ich mich dem nicht. Aber ich benötige keine religiöse Stütze, um mir das zu erklären. Punkt. Also es geht nicht weiter da für mich.
Einmal sagt Motti in ihrem Buch, da erkannte ich das Geheimnis. Die Geschichten sind tatsächlich schon geschrieben, aber wir können sie verraten und uns mit dazu. Wir können so leben, wie wir glauben, leben zu müssen oder nicht anders leben zu können. Doch es wird immer ein Leben geben, wie es für uns gemeint ist. Es ist jenes, das uns am glücklichsten macht und das uns zu unserer wahren Größe erhebt, was auch immer der Preis dafür sein möge und wie viel auch immer wir dafür auf uns nehmen müssen. Was ist damit gemeint mit diesem Leben, das es immer schon für uns gibt?
Ich bin überzeugt, dass es tatsächlich einen Weg gibt. Man kann das auch Schicksal nennen oder wie auch immer, aber das habe ich an mir selbst festgestellt. Ich habe gemerkt, es gibt diesen Weg, den schriftstellerischen, künstlerischen Weg. Solange ich nicht auf dem gewandelt bin oder nicht entschlossen genug, hatte ich Probleme im Leben. Geldmangel, Zweifel. Und kaum habe ich ihn wirklich ernsthaft beschritten, sind sehr viele gute Dinge passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele religiöse Menschen sich mit dem identifizieren können. Nicht auf professioneller Ebene, aber auf spiritueller Ebene. Ich glaube, ich habe hier das beschrieben, was ein anderer Mensch als religiösen Weg beschreiben würde. Wenn ich drauf bin, geht es mir gut. Wenn ich abweiche, geht es mir schlecht. Bei mir ist das halt die Literatur.
Also das ist sowas, ein religiöser Mensch würde sagen, das ist sowas wie ein unsichtbarer Faden, der uns zieht. Und wir müssen nur herausfinden, was das für ein Faden ist und wohin der führt, um auch, jetzt sage ich es mal ganz religiös, um eins mit uns selbst zu sein. Zu Ihrem Buch nochmal wieder. Das ist ja ein Buch, das sich auch über das orthodoxe Judentum lustig macht. Ist Ihnen da von irgendjemandem Antisemitismus vorgeworfen worden? Das ist ja nicht ganz unheikel, sich damit auf so lustige Art zu beschäftigen.
Ich muss widersprechen, das Buch macht sich in keiner Weise über Juden oder über das Orthodoxe lustig. Überhaupt nicht. Es ist aber tatsächlich dennoch ein lustiges Buch. Wenn es sich über etwas lustig macht, dann über etwas zu entfesselte Mutterliebe. Und darüber darf man sich lustig machen. Dennoch gab es von einer einzigen Stelle den Vorwurf des Antisemitismus. Das war wohlgemerkt ein deutscher, nicht-jüdischer Literaturprofessor, der meinte in dem Buch eine Versammlung antisemitischer Klischees vorzufinden. Damit hat sich der Mann ziemlich in die Nesseln gesetzt, er war ganz allein damit. Und es ist ja auch absurd, einem Juden Antisemitismus vorzuhalten. Das ist in sich, funktioniert das schon nicht. Und was auch nicht sauber war in seiner Argumentation, war, dass er nicht unterscheiden wollte, konnte zwischen judenfeindlichen Klischees und jüdischen Klischees. Das ist ungefähr das Gleiche wie der Unterschied zwischen Judenwitzen und jüdischen Witzen. Das sind feine Unterschiede, die man aber machen muss.
Sie sagten, man kann Ihnen gar keinen Antisemitismus vorwerfen, weil Sie selbst jüdisch sind. Das ist ein Widerspruch in sich. Hätte denn auch ein Nichtjude dieses Buch schreiben können oder hätte er sich damit auf zu dünnem Eis bewegt? Hätte er dieses Buch schreiben dürfen?
Also jeder darf schreiben, was er will. Er müsste sich dann als nichtjüdischer Autor halt die Frage gefallen lassen, warum versetzen Sie sich selbst und alle ihre Figuren in ein derartiges Milieu, von dem sie ja erwiesenermaßen keine Ahnung haben können. Das ist eine Frage, die mir so nicht gestellt wurde, weil ich ja Jude bin. Allerdings, fairerweise muss ich sagen, was meine Kenntnis von der Orthodoxie anbelangt, war ich ungefähr auf dem Niveau jedes Nichtjuden. Also ich musste auch für dieses Buch ein Buch kaufen mit dem Titel Wie Juden leben, weil ich lebe ja nicht so. Musste darin nachlesen, wie man so den Tag beginnt als frommer Jude. Was macht man da zuerst? Und was muss man da alles den Tag über machen und wie beendet man ihn und so weiter. Das wusste ich alles auch nicht.
Was hat Ihre Mutter zu dem Buch gesagt? Da wird eine sehr dominante Mutter beschrieben. Ah, ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen dachte, oh, wenn ich das jetzt meiner Mutter gebe, könnte die das vielleicht nicht so toll finden?
Ich spreche jetzt offen. Als ich das Buch schrieb, wusste ich ja noch gar nicht so richtig, wie sehr ich mich und meine Mutter in dem Buch platziert habe und wie ehrlich das letztlich alles gewesen ist. Deswegen hatte ich ja dann auch keine Bedenken, als ich das Buch meiner Mutter gab. Erst als sie kam und sagte, ich habe mich überall erkannt, wurde ich etwas skeptisch.
Das Buch lebt auch von der jiddischen Sprache. Das ist unheimlich toll. Man muss es eigentlich laut lesen, weil man dann die Ausdrücke versteht und natürlich auch über viele Ausdrücke schmunzeln kann, aber viele Ausdrücke auch als eine andere Entdeckung der Welt, auch wie man sie selbst anders entdecken würde, weil die eigenen Ausdrücke, die man benutzt, ja oft so besetzt sind. Ich spreche da speziell von Sexualität und von Liebe. Was bedeutet Ihnen denn die jiddische Sprache?
Die jiddische Sprache ist etwas ganz Wunderbares für mich. Ich mag Sprache sehr, das war schon als Kind so. Ich habe mir Lesen und Schreiben selbst beigebracht oder mit der Hilfe meiner Mutter. Das konnte ich mit 5 und mit 6 habe ich mich dann mit der englischen Sprache zu beschäftigen begonnen. Also das war früh Thema. Sonderbarerweise war die jiddische Sprache sehr lange dann keines, erst als ich dieses Buch eröffnete. Und das war dann für mich wirklich so ein bisschen wie linguistische Weihnachten, diese jiddischen Wörterbücher. Ich empfinde Jiddisch als eine sehr knuffige, niedliche, charmante Sprache, gerade wegen dieser reizvollen Wörter. Also nur schon, dass die E-Mail ist auf Jiddisch ein Blitzbrief. Also Jiddisch ist ein mittelhochdeutscher Dialekt, ungefähr 1000 Jahre alt, übrigens ganz ähnlich wie Schweizerdeutsch, weswegen Deutsch-Schweizer dieses Buch, spätestens wenn sie es hören, sich dem sehr nahe fühlen. Da ist natürlich nicht viel passiert in diesen 1000 Jahren. In dem Sinne, es gab keine zweite Lautverschiebung und so weiter. Dann, durch den technologischen Schub, steht man dann dort vor der Frage, wie sagen wir jetzt dem? Und irgendjemand fand, ja, das ist ein Blitzbrief. Und diese Art, mit Sprache umzugehen, ist schon wirklich bezaubernd.
Sie haben das ja auch als Hörbuch eingelesen, das Buch, das gibt es auch zu kaufen. Und da merkt man, wie wichtig auch das Gesprochene ist. Nicht? Ein zentraler Begriff ist Tuches für Hintern. Aber Tuches ist nicht immer gleich Tuches, oder?
Nein, Tuches ist nicht immer gleich Tuches. Es gibt den Tuches und es gibt den Tuches. Da hat man natürlich schon ein größeres Spektrum zur Verfügung, weil diese Sprache halt derart melodiös funktioniert. Hochdeutsch ist gezwungen, ziemlich schnell auf Adjektive zurückzugreifen, um Dinge zu beschreiben. Jiddisch hingegen braucht nur zu betonen. Und der Fall ist klar.
Vielen Dank, Thomas Mayer. Der Schweizer Schriftsteller hat den wunderbaren Motti-Wolkenbruch erfunden, der sich durch die, ja, absurde oder ganz reale Welt schlagen muss. Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse, so heißt der erste Bestseller-Wolkenbruch-Roman. Und bald am 17. September erscheint Teil 2, Wolkenbruchs waghalsige Stell dich ein mit einer Spionin. Beide Bücher sind im Diogenes Verlag zu haben. Infos dazu auch auf den Seiten des Verlags unter www.diogenes.ch, ch steht für die Schweiz, und auch auf den Seiten natürlich von Thomas Mayer, der auch eine eigene Internetseite hat. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse.